Willkommen zur 537. Ausgabe des Sneakpots. Wir sind mal wieder unterwegs in Sachen Action. Und mit mir hier der Star des Tages, Xander Cage, als Robert Krüger.
Da ist Tee drin. Ach nee, das war der falsche Film. Aber er ist der richtige Typ. Ja, alles gut. Stefan Giesbert hingegen ist mein chinesischer Gegenspieler.
Jetzt habe ich mich so darauf vorbereitet, Howdy zu sagen. Howdy! Das war ja schon wieder hervorragende Einleitung. Du hast dir den Film Xander Cage angeschaut. Worum ging's? Also
Return of Xander Cage. Ja. Worum ging's? Natürlich um Xander Cage. Also wir haben ja wahrscheinlich alle Triple X gesehen. Diesen unfassbar übertriebenen Actionfilm mit Vin Diesel.
Genau, das war doch der gleich am Anfang. Beim ersten hat er doch diesen geilen Stunt nach der Verfolgungsjagd gemacht, wo er mit dem Auto von der Brücke runterspringt. Genau. Rampe hoch, von der Brücke runter, Fallschirm raus und dann.
Genau.
Ja. Gehört nach wie vor zu einem meiner Lieblingsstunts im Film.
Du, der erste war auch natürlich komplett überdreht und komplett übertrieben, aber irgendwie ein großer Spaß und Xander Cage so als ultimative coole Figur. War einfach super. So. Und jetzt haben wir hier also eine Wiederauferstehung von, also ich glaube am Ende von diesen Triple X-Geschichten ist es so gewesen, er hat sich quasi verabschiedet aus diesem Triple X-Bereich und zur Ruhe gesetzt. Und jetzt beginnt der Film damit, wir sehen, wie ein Satellit ferngesteuert wird, offensichtlich von irgendjemand hat da die Kontrollfunktion übernommen von diesem Satelliten und dieser Satellit wird runtergelenkt auf die Erde und sozusagen relativ gezielt benutzt und schlägt dann auf der Erde ein. Da kann man jetzt lange drüber nachdenken, ob ein Satellit groß genug und genug Masse hat, um nicht in der Atmosphäre komplett in 1000 Millionen Teile zu zergehen. Wenn das die ganze Mir-Station kann, dann sollte so ein kleiner Satellit auch komplett zerbröseln und nicht groß unten ankommen. Aber in diesem Film ist es eben so.
Ja, und naja, gut, es bleibt ja so, wenn ein 20-Kilo-Block übrig bleibt, ist schon unangenehm.
Ja, aber ich weiß nicht, man sieht es dann nicht so genau, wie viel da am Ende übrig bleibt. Aber was man sieht, ist, dass da so ganze Straßenzüge weg sind danach komplett.
Oh.
Wenn die Dinger einschlagen. Und was wir dann erfahren, ist eben, dass es eine wie auch immer geartete Kontrollbox gibt, die sich die Büchse der Pandora nennt. Und also du siehst groß, schon an diesem ja, ne?
Ja.
Und diese wird dann, die ist irgendwie in den Händen von, keine Ahnung, CIA oder so, irgendwie Regierung, US-Regierungsquatsch. Und da kommen dann so Leute reingestürmt unter der Führung von, ich nehme an, dass der Chinese ist, also das ist jetzt vielleicht auch, also sagen wir eines Asiaten, aber ich vermute, dass der Chinese sein soll in diesem Film. Der kommt da rein noch mit so zwei, drei anderen Leuten und die überfallen so ein Meeting der, was auch immer, CIA, die hohen Herren, ja, allerdings angeführt von einer Frau, gespielt von Toni Collette, die da gerade irgendein Meeting haben über diesen Absturz. Und jetzt stürzt da jemand sich durchs Fenster, riesen Action-Szene, alle werden kaputtgeschlagen und am Ende ist diese Box geklaut. So. Und jetzt ist die Box in fremden Händen und bei dem ersten Einschlag ist der Oberhäuptling, das will ich jetzt auch gar nicht erzählen, jedenfalls irgendwie Xander Cage muss zurückkommen und muss dafür sorgen, dass diese Box wieder in die richtigen Hände kommt oder eben vernichtet wird und es gibt da gewisse Kreise, die sagen, nein, niemand sollte so viel Macht haben, wir müssen diese Box vernichten. Andere sagen, die darf nicht zerstört werden, aber die richtigen Leute müssen die haben.
Die auch
und oder der eine Chinese will die auch für sich behalten und so. Und dann geht das immer so hin und her. Und am Ende werden dauernd Allianzen gewechselt und dazwischen ist lauter völlig überdrehte Action, die aber auch so blutleer, so ein bisschen herzlos bleibt. Ich kann nicht verleugnen, dass Xander Cage zwischendurch den ein oder anderen lustigen Spruch macht und dass auch die eine oder andere Action-Szene dabei ist, wo man mal denkt, so, oh, das sah ganz geil aus. Aber insgesamt ist dieser Film einfach sehr, sehr blutleer. Die Action ist so übertrieben, dass es einem relativ schnell egal ist. Also zumindest ging es mir so. Und die Geschichte ist so, dass du das Gefühl hast, der Drehbuchautor hat echt, also was, also das ist einfach, da passieren einfach Dinge, damit man sie passieren lassen kann. Okay. Und Action, das muss auch alles nicht wirklich die Geschichte voranbringen. Und dann reißen wir mal hier noch ein Haus ab und dann müssen wir natürlich noch Leute aus dem Flugzeug werfen. Und das Flugzeug muss irgendwie, wie so, bei so einem Parabelflug, solche Schwerelosigkeit, aber dass die Flugbewegung, die das Flugzeug vorher von außen zu sehen macht, wo das dann passiert, das passt auch leider nicht zusammen, aber ist auch egal. Ja, also es sind eigenartige Versatzstücke, die da so aneinandergereiht werden, damit wir möglichst viel absurde Action zeigen können, ohne jemals diese Coolness von dem ersten Teil oder auch so die Spannung, die der erste Teil sicherlich auch hatte. Das ist einem alles irgendwie zu egal. Endlose Feuergefechte, viel dummes Gelaber und ein eindeutiges Ranwanzen an den chinesischen Filmmarkt. Also sehr viele chinesische Stars. Und man hört das ja immer häufiger, dass so auch jetzt zum Beispiel die Transformer-Movies und so, dass da, oder ist Transformers oder verwechsel ich jetzt gerade was? Weiß ich gerade selber nicht mehr 100%, aber man hört das immer wieder jetzt, dass so gewisse Franchises in China noch gut laufen und dass man deshalb dann auch chinesische Stars oder kommende chinesische Stars, das kann ich nicht beurteilen, eben mit in die Filme holt.
Ich habe das jetzt über, glaube ich, Pacific Rim auch gehört.
Ja, richtig, genau, das war auch einer von denen. Über den zweiten, ne? Von dem zweiten Pacific Rim.
Ja, genau. Also der erste ist wohl gut gelaufen, irgendwie im Fernen Osten generell. Und den haben sie halt jetzt da mit allen möglichen Stars auch aus der Gegend aufgefisst.
Genau, und dass man dann da eben...
Von Menschen reden? Na, nicht so.
Ja. Du redest ja von dem Film, der damit aufgefisst wurde. Ja. Jedenfalls, die blubbern da so rein, keine Ahnung. Die Analogie trägt nur so weit, wie sie trägt. Das Gefühl hat man hier auch so ein bisschen, dass wir vielleicht nicht ganz der Zielmarkt sind, dass man sich da so irgendwie denkt, naja, dann der läuft da vielleicht gut, weil, keine Ahnung, stehen die vielleicht mehr drauf als wir. Und dann hat man das versucht, da so an den Markt anzupassen. Das ist, weiß man ja auch nicht wirklich, wie das da im Einzelnen gelaufen ist. Vielleicht sollte das auch tatsächlich einfach so sein. In dem Film ist es dann so, dass der Cast immer größer wird. Also am Anfang ist es so eine Truppe von 3 Leuten gegen irgendwie 5 andere und dann wechseln dauernd irgendwelche Allianzen und am Schluss hast du das Gefühl, erst alle gegen alle und dann alle gegen einen und oder alle gegen die Bösen, die dann auch nur noch namenlose Menschen sind und mit Masken und dann hat man das Gefühl, es soll so eine neue XXX-Supertruppe aufbauen, von der Xander Cage vielleicht auch nur noch einer ist. So kommt einem das vor und es legt so ein bisschen auch mit einem Auftritt ganz gegen Ende des Films von Ice Cube, der noch mal cool sein soll, aber das fällt auch alles nicht auf fruchtbaren Boden. Hat man das Gefühl, das sollte so einen Grundstein legen, vielleicht für eine ganze neue Reihe von diesen Filmen. Aber wenn du dann am Ende von dem Film bist, denkst du dir, oh nee, bitte nicht, das braucht jetzt keine
mehr. Aber wo doch jetzt die X-Men weg sind, könnte man noch jetzt mit Triple... Na egal, was?
Ja, genau. Okay, warte. Also ich bin nicht sicher, ob da noch mal einer kommen wird. Dazu müsste man wahrscheinlich wissen, wie der in China gelaufen ist. Ich war zu faul, das nachzuschlagen.
Er scheint ja extrem begeistert zu haben. Was ich ein bisschen lustig fand, ich hab eben die Handlung mal quer gelesen und da stand drin, dass Xander X eben seinen Tod vorgetäuscht hat und in der Dominikanischen Republik untergetaucht ist. Ähnliches sagt man ja auch über Falco, oder?
Hätte ich jetzt beinahe mich hier an meinem Wein verschluckt.
Wie? Droge der Wahl? Halt! Was ist denn?
So, Entschuldigung, die steht da noch ganz unangetastet. Ich werde gleich Dinge durcheinander trinken, die man nicht durcheinander trinken soll.
Ach so.
Den Wein habe ich hier noch, das war noch so eine offene Flasche, die musste noch weg.
Das ist quasi Vorglühen auf die Droge der Wahl.
So könnte man das
machen, ja. Sehr angenehm. Jetzt zwei Fragen, also meine Lieblingsfragen eigentlich, warum?
Ich hatte mal wieder Bock auf hirnlose Action und
okay.
war da oben irgendwie so empfohlen und also der
ist bei
waberte da immer schon durch und da habe ich gedacht, jetzt gucke ich das halt mal.
Genau, der ist bei Prime dabei, oder?
Genau, der ist bei Prime dabei und der ist jetzt leider hier Titelfilm, weil er von 2017 ist und damit das Neueste, was wir heute besprechen.
Wir haben uns also diese Regeln müssen wir auch nochmal überdenken.
Naja, also. Aber ich meine, sonst, ja, okay. Also vielleicht überdenken wir die nochmal, aber für den Moment ist die halt so und deshalb steht er oben.
Ja, es macht es halt einfach für uns, sonst müssten wir ja bei unterschiedlichen Filmen entscheiden, welcher, wie, wo, wann besser, naja, das muss man alles nicht. Nee.
Ich glaube, wir haben auch schon ein paar Mal verstoßen gegen die Regel, wenn es drauf ankommt, aber.
Ja,
ja.
Wenn es zu peinlich wird.
Genau.
Ja, okay. Also, Triple X, die Rückkehr des Xander Cage. Möchtest du Punkte geben dafür?
Ja, muss ich ja wohl.
Du könntest dich ja verweigern.
Ich gebe 4,5. ich muss sagen, ich glaube, es ist seit langem mal wieder ein Film, wo ich Vin Diesel im Original gesehen habe. Und ich finde ja Vin Diesels Originalstimme so lustig. Weil, mir ist das damals, glaube ich, bei diesem, wie heißt denn dieses andere? Pitch Black und wie heißt denn diese Reihe? Ja, hier diese anderen Vin Diesel Filme, wo er immer da auf dem Planeten rumspringt.
Judge Dredd?
Nein, ach Gott, Judge Dredd, das ist Sylvester Stallone. Nein.
Ist doch der gleiche.
Nein, Vin Diesel, Mann. Okay.
Nein, aber
Pitch Black und wie heißt denn diese, ach, I'm drawing a blank here. Egal, diese andere Reihe mit Vin Diesel, alle unsere Hörer wissen sowieso von was ich spreche. Da, ich wo er eben der Bruch,
Riddick?
Der Bruch von Riddick, ja, danke.
Das ist doch nah dran an Judge Dredd. Klingt doch fast so. Und ähnliche Buchstaben.
Mhm, total. Da kommt der Spruch, da ist T drin, ja. Und
ach so.
Da, wenn man die deutsche Stimme von Vin Diesel dort, diese Synchronstimme dann hört, dann hat er so eine enorme Bass. Ich kann das nicht nachmachen. Ich müsste jetzt an allen möglichen Reglern drehen. Mhm. So eine sehr bassige, tiefe Stimme. Und wenn du dann Vin Diesel mal im Original hörst, dann er kann schon coole Sprüche machen und es ist jetzt auch nicht so, dass er eine Piepsstimme hätte, aber im Vergleich zu dieser deutschen Synchronstimme, die sie ihm verpassen, wo sie wahrscheinlich dadurch, dass das dann halt auch Studio aufgenommen ist und nicht on-set, wird dann halt so an allen Reglern gedreht und dann hat er so eine ultra saftige Stimme.
Mhm.
Und dann machst du mal irgendwie Vin Diesel im Interview bei Stephen Colbert oder so und guckst dir mal so ein Original-Interview mit Vin Diesel an und denkst dir, wow, was hat der für eine Stimme in diesem Körper, wie kann er so eine Stimme, also das, für mich war das am Anfang so ein Disconnect. Und jetzt
der hat so ein Stimmchen paar Filme, oder was?
Ja, also zumindest gegen diese deutsche Synchronstimme, die man so, in Anführungszeichen, die man so kennt, ist es halt, da fällst du erstmal denkst du, ups, was, wie, das, die echte Stimme, das kann ja wohl nicht sein. Wenn man jetzt den Film guckt, würde ich jetzt nicht sagen, dass es unpassend ist oder dass er eine komische Stimme hat. Man gewöhnt sich dann recht schnell dran, aber irgendwie muss ich da jedes Mal dran denken. Immer wenn ich Vin Diesel im Original höre, muss ich da kurz drüber nachdenken, dass das so ein, dass ich mich damals so gewundert habe.
Okay.
Ja.
Ja.
Gut, genug damit. Ist das mit diesem Schabernack? 50. Ja, das hätte mich jetzt nicht. Der ist so, was irgendwie cool ist an Vin Diesel ist, dass der so ein echter Nerd ist, was seine, auch seine Filme angeht. Also zum Beispiel diese Riddick-Geschichten, das ist ja auch, mir jetzt entfallen jetzt die hundertprozentigen Details, das war jetzt nicht vorbereitet, aber er steckt da teilweise auch eigenes Geld rein oder arbeitet irgendwie für weniger Geld oder ich weiß es nicht genau, jedenfalls, der ist so ein Comicbook-Nerd auch, so ein Nerd, der irgendwie der findet dann die Geschichte einfach geil und will, dass das weitergeht und dann sorgt er dafür, dass der Film irgendwie gemacht werden kann, auch wenn es dann nicht das Millionenprojekt wird.
Okay, das ist cool.
Und irgendwie, also irgendwie generell, wenn du so Vin Diesel in Interviews hörst, ist ein sympathisches Kerlchen.
Muss vielleicht mal machen.
Vielleicht nicht ganz so mega der Sympathiebolzen, Charmebolzen wie der Hauptdarsteller in dem nächsten Film, aber jetzt kommt erst noch die Droge der Wahl dazwischen.
Die Droge der Wahl.
Kapitelmarke, bitte.
Hat ja eh nur Stars, quasi, möchte ich sagen.
Genau, der Star, den ich jetzt gerade noch.
Nur Charmebolzen, das war das Wort.
Genau. Der Charmebolzen, den ich jetzt gerade noch austrinke hier, ist der Prinz von Hessen.
Ein Prinz von Hessen. Willst du doch noch über die Hochzeit hier reden?
Nee, so heißt der Riesling aus dem Jahre 2016. Das ist so ein Supermarkt-Riesling, aber einer von den besseren. Das kostet so 10er ungefähr die Flasche. Weingut Prinz von Hessen aus Johannesberg. Ja, den kann man sehr gut trinken, so sehr schmalziger, pfirsichartiger, leckerer Riesling. Du hackst Eis, wenn ich das richtig interpretiere?
Ja, ich habe nur ein bisschen Eis aus meiner Gefrierschublade gefischt. Ja. Ich wäre aber hier hinter meiner Bar fast auf die Nase geflogen, weil ich auf mein Kabel getreten bin, auf mein Kopfdraht.
Seit der 500 heißt das Kopfdraht.
Ja, mein Bourbon ist alle.
Ja, das ist mir gestern auch so gegangen.
Ja, was trinkst du?
Ja, jetzt trinke ich ein, man soll ja Bier auf Wein, das
Ratig
so
Bier?
Soll es sein. Nein, genau. Ja,
mehr davon.
Genau, ein dafür. Coast Guard Ratsherrn Westküsten IPA. Das mache ich jetzt.
Sehr gut.
Ich habe mir da sogar ein Glas geholt.
Jetzt aber ganz fein, der Herr.
Schöne goldgelbe Farbe, sieht aus wie eine Urinprobe.
Das ist ja ganz gut.
Es schäumt allerdings ein bisschen viel, da würde ich dann mal zum Arzt gehen, wenn das eine Urinprobe wäre.
Wenn eine Urinprobe so viel Schaum hat, dann gehst du lieber mal zum Arzt. Ja, ich hatte am Samstagabend das große Glück, ein Cocktail-Catering machen zu dürfen. Und da ist ein wenig Ginger Ale übrig geblieben.
Haha, ich weiß, was du trinkst.
Und dann, deswegen trinke ich jetzt einen Hoss Snack. Ja, ich muss nur noch den Bitter finden, der hier irgendwo in den Untiefen der Cocktailtasche vergraben ist, die ich noch nicht wieder ausgeräumt habe, ehrlich gesagt.
Also Hoss Snack für alle Zuhörer, einmal Bourbon, einmal Ginger Ale und dann noch zwei Dashes Angostura Bitter und eine Orangenzeste. Fertig.
Auf die ich jetzt einfach mal verzüchte.
Das habe ich mir gedacht. Gut, während du jetzt noch deine Cocktailtasche auf links drehst, kann ich mal den nächsten Film anteasen.
Ja,
und
bitte gerne.
Und da geht es um folgenden Charmbolzen, den ich angekündigt hatte, nämlich Dwayne The Rock Johnson.
Oh, es wird ja immer besser. Du hast ja
ich hatte Big Boys
Wochen gemacht, oder?
Nee, ich hatte Big Boys Wochen sozusagen.
Big Boys Wochen. Okay, ja. Ja.
So habe ich mir das zurecht gedingst.
Ja.
Den gibt es auch bei Amazon, den habe ich auch bei Prime geguckt. Ist aus dem Jahre 2016. Und ich habe geschaut, was ich noch gar nicht gesagt habe, Central Intelligence. Eine Komödie, in der ein bisschen sozusagen die Rollen vertauscht sind. Die beiden Hauptrollen werden gespielt von Dwayne The Rock Johnson und Kevin Hart. Den kennt man ja so als ja, ich weiß nicht, der ist die 2010er Version von dem 1990er Eddie Murphy. Also so der zu viel und zu schnell redende Schwarze, der irgendwie lustig ist. So, das ist so die Nische, glaube ich, in die der wahrscheinlich gesteckt werden will oder muss oder keine Ahnung, aber so gibt er sich halt. Der kommt ja. Mir irgendwie immer so vor, wie mir Eddie Murphy damals vorkam. Und jetzt ist es so, dass wir erfahren, dass wir sehen am Anfang einen Rückblick 20 Jahre zuvor. Schlecht CGI gemachter Dwayne The Rock Johnson, 20 Jahre jünger und ungefähr 150 Kilo schwerer.
Oh.
Und mit lustigen Afro-Haaren und vollkommen, also wirklich schwabbelig, super übergewichtig. Und dann so oben das Gesicht so CG drauf montiert. Auch die Haut so ein bisschen dunkler. Also er sah komplett, also man erkennt, dass er das sein soll, aber man weiß, oh, das ist ganz fies Computer gemacht.
Okay.
Und er ist alter an der Highschool und wird von allen gemobbt und gehänselt und wird dann bei der Verabschiedung, Prom ist fertig und sie werden jetzt ins Leben entlassen und er wird dann ultimativ von seinen Mitschülern gedemütigt, weil er da halbnackt vor der ganzen Schule entblößt wird.
Hm.
Und er ist sozusagen die Lachnummer des gesamten Jahrgangs gewesen. Also Dwayne Rock Johnson. Und dann Kevin Hart war der Superstar, der Quarterback in der Mannschaft, Prom King und hat die Prom Queen zur Freundin und also quasi Best of the Best, der super Megatyp. Mhm. Und dann machen wir einen 20 Jahre Zeitsprung und Kevin Hart ist mit seiner Prom Queen von damals verheiratet und das läuft eigentlich alles soweit okay, aber er ist eben nicht der Mega-Überflieger geworden. Er wurde damals voted most likely to succeed in life. Mhm. Und jetzt ist er Accountant, also irgendwie Finanzbuchhalter oder sowas. Und
okay, das ist jetzt nicht so die Monsterkarriere.
So sieht er das selber auch. Das macht ihm auch so ein bisschen, liegt ihm das okay. auf der Seele mit dem bevorstehenden 20-jährigen Abschlusstreffen, ja, also wo dann sich alle wiedersehen. Und er überlegt, ob er da überhaupt hingehen soll, weil er war damals ja most likely to succeed und mega Überflieger und jetzt ist er halt irgendwie Buchhalter und ist zwar okay, zahlt die Raten und zahlt die Miete, aber ist halt nicht so, er weiß nicht, ob er sich damit sozusagen da blicken lassen soll. Und dann auftritt Dwayne Johnson, die Figur, die er spielt, jetzt eben dann in seinem heutigen Körper. Natürlich eine unfassbare Verwandlung. Und er taucht eben wieder auf und ist offensichtlich CIA-Agent, der aber in Schwierigkeiten steckt. Und also in Schwierigkeiten insofern, als dass er in irgendeiner Ermittlung dran ist, wo ihm aber die CIA hat ihn über diese Ermittlung rausgeschmissen, weil sie denken, dass er irgendwas falsch macht. Aber eigentlich ist er nur tiefer eingestiegen und muss unbedingt irgendwas beweisen. Und wenn er das alles fertig bewiesen hat, dann werden die ihm auch vergeben und werden ihn wieder einstellen. Und super Kampf ausgebildeter, mega Geheimagent. Und taucht jetzt wieder auf und hat aber immer noch diese Verehrung für diese Kevin Hart-Figur, weil das war ja der coolste in der Schule. Und wenn der sein Freund wäre, dann hätte er, also das, der war damals sein großes Vorbild und den verehrt er immer noch. Und okay. deshalb zieht er den jetzt in eine seiner CIA-Ermittlungsdinger mit rein. Mhm. Und der ist halt jetzt, der ist halt Buchhalter und nicht mehr cool. Und auch diese Verehrung fällt da auf keinen fruchtbaren Boden. Insofern hast du jetzt diesen unfassbaren Muskelberg, der Geheimagent ist, der aber eine total absurde Verehrung für diesen zu viel redenden, aber nichts auf die Reihe kriegenden Accountant übrig hat. Und der stellt ihn total auf so ein Podest, weil das ist ja der Quarterback und der Prom King und so gewesen. Und wenn das jetzt sein Kumpel wäre, das wäre so cool. Und der will halt, also der will vielleicht sein Kumpel sein, aber der will mit dieser ganzen CIA-Nummer, da denkt er jetzt halt, du bist viel cooler als ich so. Und dann prallen die so aufeinander und das Ganze als Action-Buddy-Komödie gemacht. Viele Fremdschämen-Momente nicht so wahnsinnig gut wie, also der Trailer nimmt viele Szenen vorweg und viel mehr ist dann da nicht dahinter. Aber man kann da das ein oder andere Mal lachen. Kevin Hart finde ich immer so ein bisschen anstrengend. Ich weiß, ich habe das, glaube ich, eher wegen Dwayne Johnson angeklickt. Bei Kevin Hart war meine ganze Vermutung am Anfang schon, den finde ich, auch wir hatten ein paar Mal in der Sneak auch so in ein, zwei Filmen.
Ja, meine ich auch.
Und ich finde den immer zu überdreht, zu anstrengend. Ich finde, es geht im Original, ist es ein bisschen besser als die Deutschen, wenn da deutsche Synchronstimmen dabei kommen, finde ich es meistens noch schlimmer. Ich habe den jetzt im Original geguckt, da ist es mir nicht mehr ganz so schlimm auf die Nerven gegangen. Kein besonders guter Film, aber eine okaye Durchschnittskomödie, die man so für, sag ich mal, 6,5 Punkte weggucken kann. Tut nicht weh, kann man ein paar Mal lachen.
Also
klassische Action-Komödien-Buddy-Movie-Kost, der jetzt nicht besonders gut, nicht besonders schlecht passt. Kann man machen, aber muss man nicht gesehen haben.
Lieber den oder den anderen?
Lieber den als Xander Cage. Also außer du willst jetzt wirklich super krasse Action die ganze Zeit, wenn das dein Ziel ist, dann natürlich Xander Cage. Aber von der Sache her ist Central Intelligence kein guter Film, aber der bessere Film von den beiden.
Okay. Ich fand ja den anderen fast reizvoller.
Ja, warum ich den angeklickt habe, kann ich jetzt auch wirklich nicht begründen. Ich hatte halt Big Boys Wochen, also es ist vielleicht meine einzige Rechtfertigung.
Big Boys Wochen. Siehst du, hatte ich auch so ungefähr und ich habe eine Dokumentation über American Football geguckt. Da rede ich aber nächste Woche drüber, wenn ich fertig bin.
Ah, okay.
Ja. Teaser.
Was für ein Ding?
Teaser.
Teaser, ach so, ja. Ich habe das Wort nicht akustisch nicht verstanden.
Sondern habe ich ein bisschen gequetscht.
Ja, ich könnte noch über einen Klassiker sozusagen reden, den ich noch nie gesehen habe. Mhm. Was eigentlich, da an der Tatsache, dass ich eigentlich Star Wars und Star Trek Fan bin, beides seit Jahren schon, ist es eigentlich eine Bildungslücke, die fast peinlich ist, dass ich den nie gesehen hatte.
Und wenn es dir hilft, ich habe ihn auch nicht gesehen.
Ja, aber du, also, wenn Christoph ihn nicht gesehen hätte, dann würde ich sagen, okay, auch Bildungslücke, das würde mir helfen. Bei dir, du bist ja kein Trekkie, insofern
ja.
Bist du da so ein bisschen außen vor. Es geht um Galaxy Quest. Galaxy Quest ist ein Film aus dem Jahre 1999. An sich ein absoluter Klassiker in den Hauptrollen Tim Allen, also hier Home Improvement, wie heißt es auf Deutsch? Hör mal, wer da hämmert. Sigourney Weaver, also Alien und Alan Rickman, damals ja noch am Leben. Also Hans Gruber aus dem ersten Die Hard, für alle, die jetzt nicht wissen, wo sie Alan Rickman hinstecken müssen, aber das, dann hört ihr hier.
Erste Die Hard, klar.
Hört ihr, genau. Da hört hier wahrscheinlich eh niemand zu, denn ich weiß, wer Alan Rickman ist. Ja, was, worum geht's? Es ist wunderbar. Warst du mal auf einer Star Trek Convention?
Nee.
Aber du weißt, was eine Star Trek Convention ist,
ja,
oder?
Ja.
So. Also, ich war mal auf einer.
So ein bisschen Nerd sein darf ich ja auch.
Okay, ja, natürlich. Ich war mal auf einer Star Trek Convention vor vielen, vielen Jahren in Köln. Und ja, das ist halt so, da, weißt du, da treffen sich ganz, 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 ganz viele Nerds, teilweise in Kostümen und so, und dann kannst du da sehr viel so Memorabilia kaufen und Nerd-Fiction-Zeugs und also alles, was du so brauchst dazu.
Das
und dann gibt's in der
Regel. Das ist ein bisschen wie eine Vorlesung früher bei uns, oder? Entschuldigung.
Und dann gibt's so Talks von oder so Interviews auf Panel, Diskussions, bla, irgendwas mit teilweise dann den Schauspielern, die dann da oben sitzen und dann kannst du da mal einmal echt irgendwie Jadzia Dax sehen oder so und dann sitzt sie da und diskutiert mit irgendwem, wie das damals war, als sie das gedreht haben und so.
Da gab es doch eine Folge vom Travis Dow bei Amerikanerpod dazu. Amerikaner für euch. Über die Comic-Con.
Ja, das geht so in die Richtung. Comic-Con ist so quasi die Extremversion mit über themenübergreifend und eine Star Trek Convention ist dann halt Star Trek und nur Star Trek und eben nicht noch alles andere. Aber im Grunde geht das in dieselbe Richtung.
Ja gut, dann kann ich es mir auch vorstellen.
Genau. So, jetzt haben wir also Galaxy Quest und am Anfang erfahren wir, dass wir diese Figuren, Tim Allen, Sigourney Weaver und Alan Rickman, sind alle Teil einer noch größeren Crew, wo noch ein paar andere Leute dazugehören, die eine Fernsehserie gespielt haben, die also Schauspieler sind und eine, im Grunde, wenn du so willst, Star Trek Serie gespielt haben. Das darf hier in dem Film so natürlich nicht erwähnt werden, weil wahrscheinlich die Rechte nicht und so weiter, aber du siehst ganz deutlich, das geht um Star Trek. Und okay. Die sind Schauspieler und wir erleben sie, wie sie irgendwie hinter der Bühne einer Convention sind, wo sie auf die Bühne gehen sollen demnächst, um sich da von lauter verkleideten, pickelnigen, pubertierenden bejubeln zu lassen. Und ja, man merkt mal, schon...
17 Jahre her... Ja, egal, mach ich weiter, Entschuldigung. Bitte? Wenn diese Serie doch ewig her ist, wieso sind die alle immer noch pubertierend? Ich bin verwirrt.
Nein, die Serie, was, wie ewig her? Habe ich, vielleicht
hast du mich falsch. Ich hatte so verstanden, dass die Serie eh schon abgedreht sei und dass die deswegen.
Ja, das ist so ein bisschen, es gibt vielleicht Überlegungen, ob es da nochmal eine nächste Staffel gibt oder so, aber im Grunde spielen sie seit vielen, vielen Staffeln, spielen sie da die Hauptrollen und tingeln von Convention zu Convention und geben da Interviews und stehen auf der Bühne und machen alberne Auftritte und jeder hat so seinen Signature-Move und seinen Signature-Spruch und die Alan Rickman-Figur hat so eine ganz fürchterliche Gesichtsmaske, weil er irgendwie so ein Alien-Halbtyp ist und muss immer bei Grubtas Hammer, you will be avenged sagen und dann jubeln alle, weil das ist sein Spruch, den muss er immer sagen und wenn du dann hinter der Bühne siehst, dann schlägt er einfach immer nur den Kopf auf die Maskenplatte und sagt, wenn ich noch einmal diesen Satz sagen muss, dann bringe ich irgendwen um und ist halt so, er war mal Shakespeare-Darsteller und jetzt diese Scheiße. Wo man halt auch überlegen muss, so der Patrick Stewart, der Jean-Luc Picard gespielt hat, war auch mal Shakespeare-Darsteller vorher. Ich glaube,
so,
dass es ihn ganz so hart mitgenommen hat, aber man hat halt so, immer wieder findest du so kleine Parallelen, wo du denkst, so, okay, das ist die Figur und das da soll Spock sein und das ist das. Und also die Menge an Parallelen sozusagen ist faszinierend. Und auch die Stimmung dann in diesem Team, dass die Tim Allen-Figur, also der Captain, von allen gehasst wird, weil er so auf den Conventions, wenn er dann rausspringt, ist hinter der Bühne eine Diva und vor der Bühne so ein totaler Player-Showman-Typ, der die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht und ja, und in Wirklichkeit, also der ist der Einzige, der das genießt, da, dass er da der große Star ist und hinter der Bühne alle anderen hassen das, weil er immer das ganze Scheinwerferlicht auf sich zieht und sie sind nur so Statisten rechts und links daneben. Und das ist alles total nett. Und dann tauchen ein paar Nerds auf, die irgendwie ein bisschen eigenartig sind und mit denen reden und ihnen irgendwie erklären, dass sie vom Planeten sowieso sind und das machen müssen und so weiter. Und uns Zuschauern wird dann schneller klar als der Truppe, das sind echte Aliens. Die sind gelandet auf der Erde. Und die haben irgendwie die Radiowellen im Weltall da empfangen von dieser Serie. Und die können nicht zwischen Wahrheit und Fiktion unterscheiden und nehmen alles für bare Münze. Und haben diese Serie gesehen und haben das als historische Dokumente aufgefasst, die wahre Begebenheiten darstellen, die wirklich passiert sind. Und deshalb sind die für die unfassbare Kriegshelden und die unfassbare Abenteuer erlebt haben. Und die haben halt auf ihrem Planeten gerade schwere Probleme und haben deshalb beschlossen, dass sie jetzt hierher fliegen und diese unfassbaren Helden holen, damit die ihre Probleme lösen und nehmen die halt mit ins Weltall. Und deshalb haben wir jetzt diese Fernsehcrew von so einer Star Trek Serie mehr oder weniger auf der Brücke eines Schiffs, das zu Ehren und nach dem Vorbild dieses Schiffs, das sie in der Serie hatten, gebaut worden ist, weil die halt so der Meinung sind, dass das ist überhaupt das ultimative Ding und deshalb bauen wir unsere Raumschiffe genauso. Und dann sind die jetzt da plötzlich Captain und Crew von diesen Dings und haben diese Aliens an Bord, die im Grunde jedes Signal, dass die komplett unfähig sind, ignorieren, weil die sind halt die unfehlbaren Superhelden, das haben wir ja in den historischen Dokumenten gesehen und deshalb, wenn die jetzt hier vor Ort dann so ein bisschen seltsam sind und nicht so richtig performen, dann ist das auch irgendwie, da sieht man drüber hinweg, das nimmt man einfach nicht wahr. Und da gibt es natürlich noch den großen Antagonisten und irgend so ein riesiges, krokodilartiges Monsterviech und das ist böse und so und ernsthaft richtig böse und will Leute umbringen und macht das dann auch und dann müssen sie den irgendwie aufhalten und müssen halt dann so ein bisschen sich zusammenraufen und ihre Differenzen überwinden. Das ist dann alles sehr kitschig, aber als Trekkie sind da so viele Anspielungen drin, sind da so viele...
Die Details alle kennen oder muss man sich einfach nur, muss man mit der Serie einigermaßen vertraut sein und ein paar Folgen gesehen haben?
Ja, das ist schwer zu sagen. Wie soll ich mich in die Lage versetzen von jemandem, der das nicht alles gesehen hat? Schwer zu sagen. Was man auf jeden Fall machen muss, man muss den in seinem Kontext von 1999 sehen natürlich. Der ist nicht, Christoph würde schimpfen, dass er nicht gut gealtert ist in dem Sinne, weil die CGI-Effekte sehen nicht gut aus und Tim Allen ist vielleicht nicht mehr so lustig, wie er das 1999 mal war oder wie ich das 1999 gefunden hätte. Aber ich konnte trotzdem, hat der so eine Liebenswürdigkeit, der Film, weil er so... Der ist so gut beobachtet, was so diese ganze Star Trek-Szene und Star Trek-Dings angeht. Und der bringt auf eine Art diese elementare Grundaussage von Star Trek, worum es da geht, bringt der besser rüber als mancher von diesen Neuverfilmungen von Star Trek, die nur noch bunte CGI-Bonbon-Grafik sind. Mhm. Das sagt schon viel aus. Also. Wenn da Star Trek nicht offiziell irgendwie drinsteckt, sondern es nur alles so durchklingt, ist es mehr Star Trek als beispielsweise der erste von den neuen Filmen. Den dritten fand ich ja ganz okay, den zweiten erinnere ich mich kaum, aber wenn man den dritten mal weglässt, dann ist das hier mehr Star Trek als die beiden ersten Neuverfilmungen.
Okay. Na, das ist ja schon mal schön, wenn das jemand so eine Parodie macht, aber trotzdem es verstanden hat und es irgendwie auf seine Art auch nur Hommage ist.
Ja, also, es ist natürlich sehr cheesy und sehr,
ja.
Aber halt so, dass man sagen kann, nee, das Grundkonzept ist verstanden worden und auch wenn es jetzt hier komplett durch den Kakao gezogen wird und auch schon ein bisschen altbacken wirkt und ein bisschen albern und nicht so wirklich gut gealtert, natürlich tolle Darsteller, Alan Rickman, Sigourney Weaver, das ist ja hochkaräter Material.
Ja, auf jeden Fall.
Tim Allen als ein absolut schmieriger Kapitän, also der Kapitän, den er spielt, der ist okay, der ist auch überdreht und überzeichnete Karikatur von einem Star Trek Captain, aber dieser schmierige Schauspieler dahinter, den er dann spielt, der dann quasi, wenn sie off von der Bühne runtergehen, das ist gut gemacht und Alan Rickman mit diesem, mit dieser Verzweiflung, ich war mal ein ernstzunehmender Schauspieler und jetzt diese Scheiße und er ist die ganze Zeit am Leiden eigentlich nur. Das, ja, also es ist wirklich, ich hatte viel Spaß. Und okay. Jetzt weiß ich, warum viele Star Trek Fans diesen Film so hochhalten. Wahrscheinlich würde ich den auch noch viel, viel höher halten, wenn ich ihn 1999 gesehen hätte. Mhm. Da war ich noch viel jünger und da war ich noch viel, viel mehr Trekkie, als ich das heute bin, weil da steckte ich halt so voll drin in diesem ganzen Thema. Das war auch so die Zeit ungefähr, wo ich auf dieser Convention war. Das war vielleicht 2000 oder so, würde ich sagen. Insofern, das hätte ich noch viel mehr gefeiert. Wieso ich den damals nicht gesehen habe, kann ich dir nicht beantworten, aber ja.
Okay.
Ich kann ihn zumindest noch wertschätzen.
Möchtest du Punkte geben oder irgendwie?
Nee, das wäre jetzt, ach, das verzerrt, glaube ich. Da müsste ich jetzt so viele Faktoren reinrechnen, da kommt dann am Ende auch nur Quatsch bei raus.
Okay. Okay, gut, dann keine Punkte. Aber für eben die entsprechenden Fans und Interessierten, die meisten werden ihn eh schon gesehen haben und der Rest, ja, schaut es euch an. Also ich bin jetzt genau. Nicht der große Fan, aber irgendwie reizt es mich jetzt, muss ich ehrlich sagen. Also was mir auf jeden
Fall. Ich bin wirklich nicht sicher, wie der auf dich wirken würde. Ich kann dein Star Trek-Tum nicht so richtig einschätzen. Bei Christoph würde ich sagen, wenn er noch nicht gesehen hat, was ich nicht weiß, unbedingt angucken. Ja, aber. Ja, bei dir fällt es mir schwer, das irgendwie zu greifen, wie dir gefallen könnte oder so.
Okay.
Aber auch die Rolle von Sigourney Weaver, das ist so geil. Sie hat in dieser Serie die einzige Aufgabe, sie ist ja halt so eine Frau auf der Brücke, die irgendwie, wo dann auch klar wird, sozusagen die Drehbuchautoren der Serie, in der sie spielen, haben dann nicht so besonders viel Wert jetzt auf die feministische Emanzipation da gelegt. Ihre Rolle ist, mit dem Computer zu reden. Wenn der Computer dann was sagt, so es ist nicht wie weit ist das noch entfernt? Dann der Captain fragt, wie lange brauchen wir da noch, bis wir da sind? Dann sagt sie zu dem Computer, wie viel Flugzeit ist noch übrig, bis wir da und da ankommen? Dann sagt der Computer, 7 Stunden, 13 Minuten. Und dann dreht sie sich zum Captain und sagt, 7 Stunden, 13 Minuten. Weil ihre Aufgabe ist, den Computer nachzusprechen, obwohl der selber spricht. Und dann macht sie das irgendwann, als sie dann auf dem echten Schiff sind, macht sie das dann auch wirklich mal und spricht quasi redet mit dem Computer und irgendwer regt sich dann darüber auf, warum sie das alles nochmal wiederholen muss. Und dann sagt sie, ich habe in dieser verkackten Serie nur eine verdammte Aufgabe und ich werde sie jetzt wahrnehmen. Und dann macht sie das halt so, wie sie es in der Serie, es ist so eine Reflexion dann auf die eigene Rolle in der Serie. So, das ist alles Schwachsinn, was ich hier spielen muss. Das weiß ich auch, aber ich verdiene damit mein Geld. Und wenn es dann darauf ankommt, dann macht man es aber genau so, weil das ist meine einzige Aufgabe auf dieser verkackten Brücke und das mache ich jetzt halt. Und es ist so, solche absurden Situationen passieren dann halt dauernd. Ja, sehr schön. Und wenn man dann halt überlegt, wie fortschrittlich und sozusagen die Rolle von Ripley in Alien war, die Sigourney Weaver gespielt hat. Und dann besetzt man sie hier so mit so einer ultimativ sinnlosen Rolle. Die Brechungen, gut, die da so drin sind, das ist so schön.
Ja, aber es ist ja auf eine Ebene auch da schon quasi eine Ansprache.
Ja, klar.
Eine Art von Ansprache, ja. Ja, cool. So, wenn ich jetzt einen von denen reingucken darf.
Einen von denen reingucken darfst, dann guckst du bitte Galaxy Quest. Ja, doch, schon.
Ja, auch auf Amazon Prime?
Ja, auf Amazon Prime. Ja.
Haben wir heute einen Amazon Prime-Abend, sehe ich das. Richtig.
Ja, gibt es natürlich wahrscheinlich auch woanders, aber da habe ich es gesehen.
Du hast ihn auf jeden Fall da entdeckt, genau. Sehr gut. Vor zwei Ausgaben hast du die Serie Red Oaks empfohlen über einen Country Club in New Jersey. Und da den Tennistrainer und über sein Leben. In der letzten Woche habe ich, glaube ich, die ersten beiden Staffeln dann auch geschaut gehabt. Und jetzt habe ich auch die dritte geschaut. Besonders lustig ist, wir haben heute Abend, also meine Frau war übers Wochenende weg, wir zeichnen Montagabend auf. Und haben wir heute Abend so, ach komm, gucken wir noch eine Folge. Und haben halt die dritte Staffel durchgeguckt. Die hat nur 6 Folgen, aber wir haben halt alle 6 einfach hintereinander durchgeguckt.
Ihr habt 3 Stunden lang Red Oaks geguckt.
Ja.
Alter Falter.
Ja. Und also die dritte Staffel ist richtig toll. Es ist, also ich weiß nicht, ich habe noch nicht so viele Serien wirklich bis zum Ende geguckt, weil irgendwann verliere ich meistens die Lust und lasse es dann bei irgendeiner Staffel. Es ist ein tolles Ende, es ist fertig erzählt, es löst sich alles auf, es ist trotzdem ein neuer Anfang da, es geht weiter. Auch die Entwicklung der Charaktere in der dritten Staffel ist toll. Eine famose Staffel. Ich fand sie deutlich besser als die zweite. Mindestens so stark wie die erste, fast sogar noch besser. Hat richtig Spaß gemacht, ist wirklich toll. Kann man echt sehr empfehlen. Also dritte Staffel von Red Oaks. Ganz, ganz toll. 6 Folgen, 25 Minuten oder so. Kann man ratzfatz mal weggucken an einem Sonntagabend, Montagabend, also der sich anfühlt wie ein Sonntag.
Ja, cool. Also ich stecke immer noch in der zweiten Staffel. Du hast ja letzte Woche irgendwie mir die quatschige Junggesellenabschiedfolge angeteased. Das ist die letzte, die ich jetzt aktuell gesehen habe. Fand ich sehr schön, wie Barry dann irgendwann nach dem Junggesellenabschied sage, ich kann mich an nichts mehr erinnern, aber ich werde es nie vergessen.
Ja, ist natürlich irgendwie eine Referenz auf den einen oder anderen Junggesellenabschiedsfilm, den man auch vielleicht gesehen hat. Aber ja, war irgendwie
nicht. Ich fand das schön hinkonstruiert, dass eigentlich nichts passiert ist. Sie eigentlich wirklich nichts erlebt haben, das ist ein wirklich komplett inhaltsleerer Junggesellenabschied.
Total, es ist gar nicht passiert.
Aber dass es in seinem Kopf so legendär gewesen sein muss, weil er sich ja an nichts erinnern kann, er muss sich ja unfassbar abgeschossen haben. Und wenn man dann weiß, wie es wirklich gelaufen ist und warum er sich an nichts erinnern kann, dann ich fand diese Diskrepanz so herrlich.
Ja, ist gut. Also wie gesagt, trotz solcher sehr netter Folgen fand ich es doch schlechter als jetzt die dritte. Weil die dritte war richtig rund. Richtig Spaß gemacht.
Und sehr gut.
Musik,
freut mich sehr,
Musik dass ich dir nach wie so vor famos.
Dass ich dir eine so schöne Serie ans Herz legen konnte und damit auch deinen Geschmack getroffen habe.
Ja, also.
Ja.
Red Oaks, weiterhin eine Empfehlung. 3 Staffeln, auserzählt, fertig. 2x10 und 1x6 Folgen. 100% Empfehlung. Wenn man, sag ich mal, Coming-of-Age-Filme mag und aushält.
Ja.
Also gut, beim dritten, an einer Stelle musste ich rausgehen, weil ich das nicht ertragen konnte zu sehen. Da passiert so was.
So schlimm gleich, dass du rausgehen musst.
So, oh Gott, jetzt wird sie gleich erfahren, dass und oh nee, bitte. Habe ich angehalten, bin rausgegangen, habe gesagt, guck das weiter, habe mir die Ohren zugehalten und dann irgendwie eine Minute später oder so, als das weiter war, jetzt werde ich nicht wieder reingekommen. Dann habe ich weitergeguckt, aber das wollte ich nicht sehen.
Ja. Okay, ich bin sehr gespannt. Wir sind, wie gesagt, irgendwo so bei 2/3 der zweiten Staffel. Und wir schauen weiter, aber wir haben mit Kleinkind nicht die Zeit, so durchzusuchten wie ihr. Bei uns wird es ein wenig länger dauern.
Ja, gut. Aber habt ihr mehr von? Wir müssen jetzt morgen Abend wieder YouTube oder so gucken.
Ich kann dir vielleicht noch was empfehlen. Das steht jetzt nicht auf unserer Liste. Aber so. Ich dränge mich da jetzt.
Ich mache die Kapitelmarke, ja?
Ja, Tod im Internat. Ein ZDF-Zweiteiler. Wir haben ihn jetzt gesehen auf ZDF Neo, da lief er gestern Abend. Das heißt, da ist auf jeden Fall wahrscheinlich noch Mediathek-Verfügbarkeit gegeben. Wie gesagt, 2 Teile, 2x105 Minuten, also volle Spielfilmlänge sozusagen. Mhm. Und ich habe im Moment nur den ersten Teil gesehen, aber der hat... wie soll ich das sagen? Am Anfang hat er mich aufgeregt, weil total hip geschnitten, also zumindest glaubt der Schnittmeister Mensch das wahrscheinlich, dass er das gemacht hat. Und Kamera am Anfang sehr wackelig, beruhigt sich irgendwann. Oder ich habe mich beruhigt, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Aber der Schnitt hat mich nach wie vor aufgeregt, weil, hey, wer braucht schon Establishing Shots? Wer braucht schon irgendeine Form von Orientierung? Wir können einfach alles durcheinander schneiden in einer Schnittfrequenz, die in einem Musikvideo vielleicht okay wäre. Das hauen wir einfach alles irgendwie rein und hey, der Zuschauer, der wird sich schon irgendwie orientieren und wenn nicht, dann soll das zweimal gucken. So habe ich das, so kommt mir das rüber. Also das so gewollt, cool und wir müssen auch Charaktere nicht vorstellen, die zum ersten Mal auftauchen. Wir können die einfach reinlaufen lassen, irgendwas sagen lassen, dann verschwinden die 10 Minuten wieder, kommen die irgendwann wieder und dann weiß schon kein Mensch mehr, wer das war. Ach, und dann erfahren wir mal, der ist vielleicht Polizist oder nicht.
Das möchte ich ja nicht gucken.
Das war am Anfang sehr anstrengend. Aber die Geschichte hat mich dann irgendwann gehuckt. Es geht um einen Mordfall an einem Internat. Also wir haben Mordfall wird es erst später. Es ist eine Entführung an einem Internat. Eine junge Frau ist verschwunden. Und also eine Schülerin an diesem Internat. Und am Anfang weiß man nicht so genau, was ist da los, wer hat die, wo ist die, warum, wieso, weshalb, es gibt keine Lösegeldforderung, die ist einfach nur weg. Mhm. Und relativ schnell wird dann klar, dieses Internat, das ist ein bisschen was Besonderes, man weiß nicht so genau, wie das finanziert wird, das bekommt offensichtlich große Mengen Gelder irgendeiner komischen Stiftung aus der Schweiz und die Leute, die da sind alles die Söhne und Töchter von sehr reichen Leuten. Mhm. Teilweise wird das sogar geheim gehalten, wer die Eltern sind, weil da sehr, sehr reiche Leute die Kinder anderer, ihre Kinder zusammen mit den Kindern anderer sehr, sehr reicher Leute hinschicken. Das ist so Kaderschmiede, Elitenbildung und ja, so. Und dann haben wir...
Meinst du, auf so reichen Schulen ist das wirklich so?
Das weiß ich nicht. Aber das Lustige ist natürlich, es spielt auch in der Nähe von Frankfurt.
Ah.
Es gibt dann einen LKA, einen Verfassungsschutztypen, der demnächst LKA-Chef werden möchte, gespielt von Joachim Krohl. Den mögen wir ja nun als, war ja mal Frankfurter Tatort und so.
Jetzt hat er mich.
Genau, und der ist da so einer der, die so ein bisschen im Hintergrund sind, weil er eben zum einen ist er da auf so der Ermittlerseite, so zumindest ist noch nicht LKA-Chef, das heißt, er hat jetzt nicht die Leitung dieser Ermittlungen, aber er hängt da ein bisschen mit drin und die Entführte ist seine Tochter. Und das heißt also, okay, der Herr Bundesverfassungsschutzmensch, der jetzt LKA-Chef werden will, hat seine Tochter auf diesem Elite-Internat. Dann haben wir eine eingeschleuste Ermittlerin, die in diesem Ding undercover ermittelt, gespielt von Nadja Uhl, die aber irgendwie selber auch auf diesem Internat mal gewesen ist, erfahren wir dann irgendwann. Und die irgendwie dann, ihre Mutter ist noch tot und da kriegt sie raus, dass ihre Mutter auch irgendwie Gelder bekommt, möglicherweise von dieser selben Stiftung und sie versteht überhaupt nicht warum und warum kriegt die Geld, warum, also meine Mutter ist tot und warum erbe ich jetzt eine möglicherweise ziemlich unfassbare Summe, wo hat die das hergehabt, das wusste ich alles gar nicht und ich bin auch auf diesem Internat gewesen, jetzt werde ich da als Undercover-Ermittlerin und dann und dann kommen noch die alten Startbahn-West-Proteste aus den 80ern irgendwie, werden da noch wichtig und da darf ich jetzt auch überhaupt nicht weiterreden an der Stelle, aber
okay.
Es werden dann immer mehr Verwicklungen und es wird immer komplizierter und man hat halt eine LKA-Ermittlerin undercover da drin und einen normalen Polizeiermittler, der offen ermittelt in diesem Dings, die sich dann immer so irgendwo hin in der Ecke hinten links irgendwo treffen müssen, wenn sie mal wieder ihren Stand der Ermittlungen austauschen wollen, aber das darf ja keiner wissen, weil sie ist ja undercover. Und gut gemacht, so wie gesagt, vom Schnitt und von der Art, wie es erzählt war, hat es mich anfangs sehr abgestoßen und ich dachte mir, Alter, man muss nicht mit jeder Gewalt cool sein und dafür jedes erzählerische Mittel über Bord werfen. Aber dann hat es mich irgendwann gehuckt und ich habe angefangen, diesem Schnittrhythmus so ein bisschen zu verzeihen. Ich habe auch das Gefühl, dass er sich ein bisschen eingekriegt hat im Laufe des Films. Vielleicht ist das aber auch nur mein ihm verzeihen oder mich daran gewöhnen. Das kann ich nicht so genau sagen. Aber wenn es jetzt Hörer von uns noch erwischen in der Mediathek, ich habe den zweiten Teil noch nicht gesehen. Vielleicht ist das Ende total scheiße, keine Ahnung. Aber der erste Teil, der hat jetzt so viele Fragen aufgestoßen, dass ich natürlich wieder Angst habe, dass die Auflösung blöd wird. Aber im Moment liegt da so eine mögliche Riesenverschwörung vor mir, wo ich denke so, wollen wir mal gucken, wie das am Ende ausgeht. Und im Moment kann ich es nicht abwarten, den zweiten Teil zu gucken.
Okay. Sehr gut. Tod im Internat auf ZDF Mediathek vermutlich noch verfügbar.
Genau, genau. Also 2017er Polit-Thriller steht hier, zweiteiliger Fernsehfilm von Thorsten C. Fischer.
Okay. Du hast aber noch was anderes medial wahrgenommen, möchte ich mal sagen.
Habe ich bestimmt. Und sobald ich unser Dokument wieder finde, weiß ich auch, wovon du sprichst.
Du hast die Gimlet-Sendung, die ich letzte Woche empfohlen habe, Sandra.
Ja, meine Podcast-Liste ist ja leer, wie ich letzte Woche durch die Blume habe sagen wollen. Ich habe es tatsächlich geschafft, meine Podcast-Liste auf null zu kriegen. Es ist unfassbar.
Ich habe dieses Wochenende auch von 150 auf 120 runtergehört. Also.
Ich weiß jetzt, wie die Leute sich fühlen, wenn man so in seinem Alltag so an verschiedenen Positionen so Podcast-Hören eingebaut hat, standardmäßig. Und dann guckt man in seine Liste und da ist nichts. Und dann stehst du da und denkst dir, Refresh. Nichts. Refresh. Hat er vielleicht hat er es nicht richtig refreshed. Nochmal refreshen. Nichts. Also, dann höre ich jetzt wohl Musik. Nä. So, man wollte halt Podcast hören und dann ist da nichts. Das ist total frustrierend. Jetzt verstehe ich das, warum Leute so auf Veröffentlichungen von gewissen Podcasts warten. Und dann kommen dann plötzlich so 3, 4, 5 Podcasts auf einmal. Also, dann hast du plötzlich so wieder 5 Sendungen da. Und dann hast du die aber nach einem halben Tag oder einem ganzen Tag, ich war halt krankgeschrieben, da hört man halt viel.
Ja, gut.
Hörst du die dann auch weg und dann bist du wieder so, refresh, nichts, verdammt. Und dann habe ich Sandra reingeklickt, diesen Gimlet-Podcast mit Kirsten Wick und jetzt hätte ich beinahe Kevin Bacon gesagt, aber ist es nicht, Ethan Hawke und Alia Shawkat in den Hauptrollen über diese Alexa, wenn man so will, ja, oder Siri, ja. Genau. Und ich muss sagen, es hat mich nicht so geflasht.
Okay.
Am Anfang fand ich es interessant, aber dann wurde es irgendwie so eine Geschichte über sie und ihren Freund und dann sitzt er im Knast und ach Gott und dann also am Ende, ich weiß nicht, und ich fand Lia Shawkat leider auch nicht so überzeugend, wie ich sie beispielsweise in Arrested Development, wo es übrigens eine neue Staffel geben wird. Die jetzt im Moment
gerade? Nein.
Ja, die schalten im Moment überall alle Werbung in allen möglichen Podcasts, die ich so höre. Auch bei Gimlet sind im Moment so eigenartige Werbungen, die auf Figuren aus Arrested Development Bezug nehmen. Ohne die Serie Arrested Development zu nennen. Also beispielsweise wird jetzt überall Werbung gemacht für Dr. Tobias Funke, der irgendwie der erste Analyst and Therapist in Personalunion, also als Funktionsunion und das zu dem fantastischen Kunstwort Anerapist verkürzt hat, was halt ein Gag aus Arrested Development ist. Und das ist halt eine Figur aus der Serie und der macht jetzt im Moment Werbung für seine Dienste auf Podcasts, also in Podcasts im Moment, wo ich am Anfang so gedacht habe, so, hä? Was ist denn das für eine geile Werbung? So, die bezieht sich auf eine Figur aus einer Serie und stellt sich halt raus, ja okay, Netflix hat demnächst eine neue Staffel Arrested Development und sie machen halt so sehr eigenartige Werbungen dafür, indem sie Werbungen schalten für Dinge, die nur in dem Serienkontext existieren. Was ich sehr clever fand. Und Alia Shawkat, die Hauptfigur in Sandra, fand ich nicht so überzeugend. Also irgendwie hat es mich, ich habe es zwar zu Ende gehört, ich könnte jetzt schon nicht mehr sagen, wie es ausgegangen ist.
Also hinten raus, ich weiß nicht, habe ich das letzte Woche, glaube ich, auch schon gesagt, fand ich es nicht mehr so stark, aber ich fand halt diese Idee, wie sie mit Siri/Alexa umgehen, das finde ich halt, also das fand ich sehr spannend.
Die fand ich auch schön, aber irgendwie dann zu kurz hingefallen so.
Ja.
Also, keine Ahnung. Ich habe es angehört, ich bereue es jetzt auch nicht, aber
wenn ich es
nicht gehört hätte, wäre nicht, ja genau, wäre nicht so schlimm gewesen. Ich hatte es dann rein abonniert und dann hast du also alle 7 Folgen untereinander und dann denkst du dir, ja, so will ich das jetzt aber auch nicht hören. Und dann hörst du eine an und dann machst du erstmal Pause und wartest, bis irgendein anderer Podcast veröffentlicht hat, damit du da irgendwas dazwischen hören kannst.
Ich höre sowas ja dann durch, weil ich kann mir das überhaupt nicht lange genug merken.
Nee, dann mir ist das dann zu lange das Gleiche. Ich brauche dann wieder eine andere Sendung aus einem anderen Kontext.
Ach so, ja, okay. Naja, gut. Also Sandra, ja oder nein, vielleicht hört es euch an, macht eure eigene Meinung. Findet, wie sagt man das richtig?
Ja, so, so genau so sagt man das.
So wie habe ich noch gar nicht getrunken. Du hingegen hast noch eine App zu empfehlen, glaube ich.
Ja, die ist vielleicht was für dich. Ich habe mir einen.
Spannend.
Ja, pass auf, jetzt wird es auch kompliziert. Ich habe mir einen Fahrradcomputer gekauft von der Firma Wahoo. Und bisher war ich Runtastic-Benutzer. Man hat ja diese Apps auf dem Handy, wo man so seine Fahrradfahrten mittrackt oder wo man dann auf der dazugehörigen Website seine ganzen historischen Fahrradfahrten sieht und da weiß man, wo man da überall gewesen ist und wie lange man da gefahren ist und wie fit man da war und wie schnell man da war. Und dann kann man so vielleicht irgendwie über die Jahrzehnte hinweg irgendwann mal sehen, guck mal, da war ich schnell, dann war ich langsam, dann war ich wieder schnell und dann bin ich alt geworden oder so. Weiß ich nicht. Da hat man so Daten halt, ja, die man so verwaltet. Und bisher war ich bei Runtastic und war da halt so auch halbwegs happy und habe da alle meine Joggingstrecken und alle meine Fahrradfahrten und so da reingepumpt. Und jetzt habe ich diesen neuen Fahrradcomputer und der kann so GPS-Kram machen und der spuckt dann am Ende Dateien aus. Entweder kann er die direkt zu Strava hochladen oder er kann so eine GPX-Datei oder so eine .fit-Datei, was irgendwie ein Garmin-Format ist, ausspucken. Und ja, die Datei kann man möglicherweise dann bei Runtastic auch importieren. Aber habe ich festgestellt, zum Beispiel, weil ich auch einen Cadence-Sensor jetzt am Fahrrad habe, also Trittfrequenz, diese Daten gehen bei dieser Konvertierung verloren. Die kommen da nicht mit. Also am Ende landen die Daten nicht in Runtastic. Und das hat mich geärgert. Da habe ich gedacht, wenn ich diese Daten schon erfasse, wer weiß, was mit Herzfrequenz ist, habe ich nicht ausprobiert. Könnte der theoretisch auch, wenn ich einen Herzfrequenzmonitor jetzt da noch dran knuppern würde, könnte dieser Fahrradcomputer auch das noch erfassen. Und ich nehme stark an, es würde dann wahrscheinlich auch bei dieser Konvertierung irgendwie flöten gehen. Am Ende kommt nur der GPS-Track und die Geschwindigkeitsdaten und so dann da an. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das jetzt der Moment, weil die Integration mit Strava ist besser. Das habe ich dann auch ausprobiert. Habe ich meinen uralten Strava-Account mal aktiviert. Habe gesehen, dass ich eine Freundschaftsanfrage von dir habe. Und oder zumindest wurdest du mir die ganze Zeit vorgeschlagen.
Kann sein, ja.
Habe ich das bei der Gelegenheit auch mal angenommen. Und,
oh ja, stimmt, da habe ich diese Woche eine Nachricht gekriegt, so, Robert Krüger hatte ich hinzugefügt, warum denn jetzt? Aber ja.
Genau. Und dann habe ich das mal ausprobiert und siehe da, okay, wenn man das bei Strava importiert, damit kann dieser Fahrradcomputer besser, dann landen die Daten da alle. Da kommt dann auch der ganze Cadence und mit Graph, so dass du siehst, wann hast du wie schnell getreten und so und wann ging es da den Berg rauf und wo bist du mit dem Berg, mit welcher Trittfrequenz hochgefahren und so, kannst du alles sehen.
Cool.
Und dann habe ich jetzt gedacht, okay, jetzt ist natürlich, das ist nett, aber wie kriege ich jetzt meine ganze Historie von Runtastic zu Strava rüber, damit ich will ja nicht so einen Bruch haben irgendwie, die ganzen alten Daten bei Runtastic und die ganzen neuen Daten dann bei Strava, das sowas nervt mich. Also habe ich gesucht, wie zieht man so historische Daten um? Wie kann man Runtastic-Daten exportieren? Gibt's, kannst du reingehen, klickst du eine dieser Aktivitäten an, kannst du auf Exportieren klicken, kriegst du einen GPX-File, kannst du bei Strava importieren, wunderbar, fertig. Mach das mal mit 400 oder 500 alten Läufen oder noch mehr. Wirst du blöde bei. Ja. Da gibt es dann Skripte, JavaScript so, JavaScript-Programme, die du einfach mal in deinem Browser ausführst. Ist mehr so ein bisschen unhandlich, aber geht. Knallst rein und der macht es dann sozusagen, der nimmt dir die Klickarbeit sozusagen ab. Stellt sich aber raus, das hat Runtastic irgendwann gemerkt und diese Skripte funktionieren nicht mehr. Die können nur noch die ersten 4 oder 5 Dinger runterladen. Danach hat Runtastic einen Capture dazwischen geschaltet. Und das kann das Skript nicht ausfüllen, weil dafür sind die Dinger ja da, um Roboter zu fangen. Und das machen sie dann halt leider auch recht zuverlässig. Und dann scheitert das. Dann kriegst du danach für alle anderen weiteren Downloads einfach einen Fehler. Einen Fehlercode und dann geht's nicht. So, mit anderen Worten, das, da war Ende Sackgasse. Dann gab es ein anderes Programm, wo jemand irgendwie so einen Runtastic-Downloader geschrieben hat, der irgendwie, der hat die API von der Runtastic-App reverse-engineert. Und da kann Runtastic natürlich erstmal keinen Riegel vorschieben, weil wenn der sich exakt genauso verhält wie die App, wenn sie da einen Riegel vorschieben, dann funktioniert ihre App halt auch nicht mehr. Insofern, das müsste theoretisch gehen. Allerdings, ich habe die Version für Linux runtergeladen und die crasht. Und ich habe die Version für macOS runtergeladen und die crasht auch. Ich weiß nicht warum. Alle anderen Leute scheinen davon zu berichten, dass das Ding funktioniert. Bei mir funktioniert es nicht. Vielleicht habe ich irgendwelche Daten in meinem Account drin, die dafür sorgen, weil der fängt an, irgendwas runterzuladen und irgendwelche Dinge auch in die Logdateien zu schreiben und dann crasht es halt irgendwie weg. Das ist Open Source. Ich hätte das jetzt debuggen können, aber ich hatte keine Lust. Das war auch in Go geschrieben und ich habe noch nie Go programmiert. Insofern, es wäre jetzt alles so ein Nerd-Projekt gewesen, wo ich im Moment keine Zeit für habe. Habe ich dann gelassen. Irgendwann, und da komme ich jetzt zu meinem Tipp, habe ich die App RunGap entdeckt. Das ist eine iOS-App und die kann alle möglichen unterschiedlichen Portale von solchen Sport-Apps ansprechen, redet mit denen und synchronisiert die Daten. Und die eigentliche Idee von dieser App ist, dass sie alle Daten aus all diesen Portalen rauszieht und in der App RunGap vereinigt und dort dir die Möglichkeit bietet, das irgendwie zu exportieren. Dass du irgendwie sozusagen, egal wo du das erfasst hast, du kommst immer auf einen und denselben Nenner und kannst dir das als ein GPX-File exportieren oder kannst es in einen und denselben Dienst sozusagen zusammenführen. Und da ist es dann egal, ob du das in Strava erfasst hast, ob du das in Runtastic erfasst hast, ob du das mit einer Apple Watch erfasst hast und hast es dadurch in deiner Health-App drin oder ob du das in, weiß nicht was noch so, deine Garmin-Uhr oder irgendeine andere Pulsuhr, Polar, hast du nicht gesehen, irgendwas, wo dann eben diese ganzen Dienste, die Liste von diesen Diensten, da sind auch unfassbar viele bei, die ich gar nicht kenne, aber die ist groß, die Liste. Und all diese Dinge kann es reinziehen und kann es versuchen zu vereinheitlichen, kann versuchen, Duplikate zu erkennen, also Aktivitäten, die zur selben Uhrzeit angefangen haben und so offensichtlich deckungsgleich sind, erkennt es dann, dass das ein und dasselbe ist und versucht es dann nicht doppelt anzulegen. Und wenn du dann einen In-App-Kauf machst, der allerdings eine Subscription ist, allerdings nicht so wahnsinnig teuer, ich glaube 2,30 € für 3 Monate oder so, also irgendwie so ein Latte Macchiato für 3 Monate, also das kann man schon mal ausgeben, dann ist das Ding auch in der Lage, die Daten aus der App raus wieder in andere Dienste reinzublasen. Und damit war das Übertragen meiner Runtastic-Daten in Strava quasi 3 Klicks und dann war das fertig. Und bei der Gelegenheit hat es auch gleich noch alle möglichen Sachen aus meiner Health-App, so was ich mit der Armbanduhr erfasst habe, wo ich mal irgendwie Fahrrad gefahren bin und war zu faul, auf dem Handy noch Runtastic zu starten, weil es eh nur so eine kleine Fahrt durch die Stadt war. Aber mit der Uhr habe ich es erfasst, damit man so täglich seine Ringe zu hat. Das hat er auch gleich alles noch mitgenommen und hat es auch alles nach Strava reingeballert.
Cool.
Und das war so ein Moment, wo ich dachte so, wow, genau das habe ich gesucht, geil, das löst einfach das Problem. Und ja, ich kann jetzt einfach Dinge auf der Armbanduhr erfassen, wenn ich Lust habe, wenn ich den Fahrradcomputer vielleicht gerade mal nicht benutze oder so. Und der zieht das auch nach Strava rüber im Nachhinein, immer alles einfach nur ein Klick. Er erkennt, was er schon synchronisiert hat und was jetzt neu ist und das nimmt er dann. Und dann sagst du ihm, okay, schieb das in den Dienst rein oder schieb das meinetwegen auch noch nach Runtastic, damit die Daten da auch noch vollständig bleiben. Und dann ballert er das da auch rein, ist dem alles egal. Coole kleine App, die genau das macht, was ich wollte.
Sehr gut.
Also wie viel Vorgeschichte. RunGap.
RunGap.
Genau. Und vor allen Dingen, dass sie die Basisfunktion, also das Zeug alles in RunGap reinzuziehen und nach GPX exportieren zu können, gibt es sogar schon kostenlos. Also da brauchst du, glaube ich, das Plus-Paket gar nicht für. Okay. Das Paket heißt, glaube ich, das Awesome-Package oder so. Da wird es dann sehr awesome, die Anwendung. Und dann kannst du das.
Okay, RunGap. Ich habe sie mir während der Sendung schon runtergeladen.
Ja, du bist doch so ein, du als alter Triathlet hast du doch bestimmt. Bist du bei Strava oder bei Runtastic oder wie machst du das jetzt aktuell?
Bei dir? Garmin-Uhr.
Und das pumpt es wohin?
Nach Garmin. Und ich glaube nach Strava. Aber das ist mir dann immer schon wieder zu viel. Dann liken irgendwelche Sachen, irgendwelche Leute auf Strava, irgendwelche Sachen, die ich. Wieso ist denn das Ja, ich habe das mal irgendwann
verknüpft. Du warst doch früher auch bei Runtastic, das weiß ich doch, weil da ja, konnte genau. man dich immer anschielen und dann, das war ja das Coole bei Runtastic, dass es immer dann, dass man den Leuten, wenn sie so Live-Tracking angemacht haben, dann konnte man da auf, was weiß ich, Juhu klicken oder so und dann hat derjenige tatsächlich in seinen Kopfhörern, der da gerade am Joggen war.
So erschreckt manchmal, wenn es passiert ist. Du läufst, hörst irgendeinen Podcast und yeah! Oh nee, nicht dein Ernst, was war das denn?
Ja, aber das war irgendwie war das eine coole Funktion.
Ja, das ist schon gut. Das ist echt lustig.
Aber du, das heißt, du benutzt deinen Runtastic gar nicht mehr, oder?
Nö, weil ich jetzt die Garmin-Uhr habe und dann brauche ich ja nicht Runtastic auch noch anzuschmeißen.
Und diese Fragmentierung deiner Daten, das stelle ich nicht.
Das ist mir egal. Okay. Dazu trainiere ich auch viel zu wenig ernsthaft. Also, so, pff, ja, mein Gott, irgendwo habe ich es schon irgendwie gespeichert, aber ist auch egal.
Okay.
Ich weiß, ich bin nicht so gut in Form, wie ich sein könnte. Gut, das weiß ich.
Wie du mal warst.
Ja, genau.
Ja, schade eigentlich, ne?
Ja.
Ha, ich bin übrigens jetzt, Krankschreibung ist zu Ende. Ich fühle mich auch wieder halbwegs fit. Das heißt, morgen, ja, ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass mein neues Fahrrad noch nicht so richtig getestet werden konnte. Das
heißt, du wirst es morgen einweihen auf dem
Weg. Ja, was heißt einweihen? Ich meine, ich bin ja schon ein bisschen gefahren, aber morgen kommt die erste Fahrt zur Arbeit. Die erste Fahrt zur Kita. Morgen geht's los.
Sehr gut, ich bin sehr gespannt.
Wenn ich mir nicht heute Nacht noch nach dem Podcast auf dem Weg ins Bett in den Fuß breche oder so, dann geht's morgen los.
Also nicht.
Also ja. Bitte, ich will nicht hoffen.
Gut, also RunGap für iOS und wir wissen nicht, ob für Android auch.
Nee, keine Ahnung.
Gut. Ein Thema haben wir noch.
Du musst singen.
Ich kann das nicht singen. Ja, am Wochenende, Pfingstwochenende, war ja das Pokalfinale.
Nur die SGE. Entschuldigung.
Genau. Und wenn man hier aus der Region kommt, dann hat man schon eine gewisse, oder dann
zumindest hat man
viele Leute, wenn man nicht sich morgens mit dem Hammer föhnt, hat man eine gewisse Vorliebe für einen Verein, der hier auch in der Region ansässig ist. Und dieser Verein hat jetzt ganz zufällig im Pokalfinale gespielt. Gegen einen
letztes
Verein,
Jahr auch.
Ja, letztes Jahr auch. Dieses Jahr gegen einen Verein, der in Fußball-Deutschland nicht ganz so beliebt ist und ihn dann auch noch irgendwie geschlagen. Und ja, es war schon eine große Sause, muss ich sagen. Hast du das Spiel komplett geschaut?
Nee, komplett nicht. Ich, was habe ich gemacht? Ich habe die Wohnung aufgeräumt und wir waren im Garten und hatten irgendwie, keine Ahnung, das Kind war ein bisschen drüber, wie das immer so ist, wenn man spät noch im Garten war. Kommst nach Hause, Kind ist völlig überdreht, muss dringend ins Bett gebracht werden, dann schaffst du das irgendwie, dem Kind dann noch die Zähne zu putzen und es ins Bett zu legen. Meine Freundin hat es schlafen gelegt, ich räume die Wohnung auf und plötzlich kriege ich eine Nachricht von meiner Freundin, gucke ich so auf mein Handy und denke mir, hä, schreibt mir Nachrichten aus dem Schlafzimmer, okay, gut, kann sie machen. Manchmal ist das so der einzige Weg zu kommunizieren, ohne das Kind zu wecken. Mhm. Und da steht drin, die Eintracht spielt heute und sie führt und dieser Smiley mit den aufgerissenen Augen. Und weil sie halt irgendwie wahrscheinlich, während das Kind nicht richtig einpennt, so aus Langeweile Spiegel Online gelesen hat oder so. Ja. Und dann gucke ich so und denke mir, spielt heute? Das ist doch nur noch Pokalfinale übrig. Und dann mache ich auch Spiegel Online auf und gucke so und sehe irgendwie 0-1. Und dann habe ich versucht, in diesem Ticker, der irgendwie keine Spielminuten bei seinen, da steht ja, an den einzelnen Dingern, die im Ticker stehen, steht dann immer dran irgendwie, sowieso schießt knapp links oben am Tor vorbei und sowieso. Und da steht dann 20.28 Uhr. Und denkst du dir, 20.28 Uhr, das nützt mir gar nichts. Schreib mir die Spielminute dran.
Wann hat es denn angefangen?
Ja, wann hat es denn angefangen? Dann scrollst du diesen ganzen Ticker runter, um rauszukriegen, wann dieses Kackspiel angefangen hat. Irgendwann war mir dann klar, okay, wir sind kurz vor der Halbzeit. Und dann war Halbzeit und dann kam meine Freundin noch aus dem Schlafzimmer raus, weil die Kleine dann endlich tief genug eingeschlafen war. Und dann haben wir gesagt, oh, dann schauen wir die zweite Hälfte. Und die haben wir dann gesehen und, Alter, was für eine zweite Hälfte. Geil.
Ja. Krass. Ja, bei mir war es so, ich war, was ich vorhin schon erzählt habe, am Samstagabend auf einem Cocktail-Catering und konnte zum Glück so viel Einfluss nehmen, dass ich veranlassen konnte, dass der Fernseher immerhin lief. Leider standen die Leute dann davor. Das war sehr lustig. Man hat am Anfang gemerkt, dass keiner es so richtig sehen wollte, weil jeder irgendwie von einem die Bayern schießen die Eintracht nochmal ab zum Ende der Saison. ausgegangen ist und deswegen es hat so jeder so mit halbem Auge mal so ein bisschen hingeguckt und irgendwann hat mein Neffe zu meinem Cousin gesagt, die Eintracht führt und mein Cousin, sehr, also Dauerkartenbesitzer bei der Eintracht, komm, erzähl mir keinen Quatsch, doch, die führt, damit macht man keine Scherze, das ist nicht lustig. Und dann guckt er auf dem Fernseher so, die führt ja wirklich, ist das krass.
Ja, und dann fällt der Ausgleich.
Ja,
und dann war bei uns auch auf dem Sofa so irgendwie so der Moment, wo du denkst so, okay, jetzt kommt der Bayern-Dusel und jetzt geht's los. Und dann rafft die Eintracht sich halt echt nochmal zusammen und schießt ein zweites Führungstor. Und in dem Augenblick war halt klar so, hier kann alles passieren.
Das war echt so krass.
Dieses zweite Führungstor, da habe ich gedacht, alter Vater. Jetzt sind die Bayern auch mal geschockt und natürlich denkt man immer noch so, ja, die gewinnen halt immer irgendwie in der 92. Minute noch durch einen verkackten Kopfball von Gomez oder so.
Gomez?
Ja, weiß.
Ja, oder sie kriegen einen Elfer zugesprochen, der keiner war. Gut, diesmal haben sie einen Elfer nicht zugesprochen, der einer zugesprochen bekommen.
Aber bist du der Meinung, dass der wirklich einer war?
Nicht wirklich, nein. Also es hätte sich niemand beschweren können, wenn er den Elfmeter gepfiffen hätte.
Ja, genau.
Aber die Bilder sahen, also er wird halt am linken Fuß getroffen und springt mit dem rechten hart ab.
Ja, genau. Und es war, man sieht demjenigen, der ihn tritt, halt auch an, dass es überhaupt keine Absicht war. Er hat wirklich auf den Ball gezielt. Ich meine, das ist im Zweifel nicht relevant, aber ja, genau.
Aber ja, also der ist halt dann zu hart weggeflogen und also es hätte sich niemand beschweren können, es hätte sich wahrscheinlich auch niemand wirklich beschwert, außer über den üblichen Bayern-Dusel, wenn es noch den Elfer gegeben hätte, aber gut.
Und dann das Tor in das leere Tor rein.
Ja, gut.
Aber es macht es halt so perfekt dann noch.
Das war noch schön, ja.
Dass der Torwart von den Bayern dann schon in dem Augenblick mit vorne war, um zu versuchen, irgendwie ein Kopfballtor zu machen oder so.
Alles richtig.
Ja, klar, Überzahl herstellen und so, alles richtig gemacht, aber dann halt da noch durch Zufall den Ball rauszudingsen
genau.
Und einer rennt vorne weg und schießt halt in das leere Tor, wo kein Torwart mehr drin ist.
Und
verfolgt von zwei Bayern-Verteidigern.
Genau. Und läuft auf die weiße Wand zu.
Genau. Und schießt also, dann halt da noch ein 3-1, wo halt die ganze Zeit so, okay, schaffen die Bayern noch ein 2-2, gibt's Verlängerung. Und das Krasse war, wir hatten es den ganzen Samstag nicht, oder was war? Doch, Samstag war das, ne?
Samstag, ja.
Hatten wir es nicht geschafft, einkaufen zu gehen. Und es war halt klar, okay, ich werde wahrscheinlich noch einkaufen müssen, sonst verhungern wir Sonntag und Montag. Und der Plan war so, ja, der Teegut hat bis 23 Uhr offen und der ist so in den letzten anderthalb Stunden ist der immer relativ leer, weil da passiert dann nicht mehr viel. Da kann man sehr bequem seinen Samstagseinkauf ohne genervt werden erledigen.
Mhm.
Und dann war halt klar, wenn die Bayern jetzt noch ein Tor machen, dann gibt es Verlängerung. Und wenn ich mir die dann angucke, dann haben wir Sonntag und Montag nichts zu essen, weil dann kann ich nicht einkaufen. Für mich war dann auch noch so, das muss jetzt klappen und egal wie es ausgeht, das muss in den 90 Minuten entschieden werden. Und dann bin ich entweder im Autokorso auf dem Weg zum Supermarkt oder ich bin halt nicht im Autokorso auf dem Weg zum Supermarkt. Also ich hatte echt so ein bisschen Angst vor der Verlängerung, weil ich hätte wirklich in einem moralischen Dilemma gesteckt, gehe ich jetzt einkaufen oder gucke ich weiter.
Ja, gut, das wäre natürlich echt schwierig gewesen.
Ja, ich bin dann im Autokorso zum Supermarkt gefahren. Es war auch viel Gehupes schon so und speziell auf dem Rückweg, also als ich dann so gegen 11 oder so wieder, also kurz vor 11 war ich fertig mit dem Einkaufen, kam ich dann wieder zurück und da war dann mehr los noch. Also da wurde viel mehr gehupelt als auf der Hinfahrt. Obwohl ich ja, also die Siegerehrung habe ich nicht mehr geguckt, klar, nachdem es abgepfiffen wurde, muss ich dann relativ schnell ins Auto steigen und losfahren. Aber, ja.
Ja, mein Cousin und ein Freund von mir, der mich heute noch besucht hat aus anderen Gründen, die waren im Stadion und standen neben in dieser weißen Wand. Und dann, du glaubst gar nicht, wie geil das ist, wenn der dann mit dem Ball auf das leere Tor zurennt. Und es muss so krass gewesen sein, allein da zu sein und das vor Ort zu erleben.
Stell dir vor, der schießt das Ding vorbei, ey. Gut, wäre auch egal gewesen, wäre eh abgepfiffen worden danach, aber Ja.
Du hast doch hier an der Hochzeit den Pfarrer erlebt. Seine Frau war auch auf der Cocktailparty und hat erzählt, dass er, der ist großer Eintracht-Fan, der war auch in Berlin im Stadion und hatte am nächsten Tag, am nächsten Morgen um 10 Uhr zugesagt, eine Taufe zu machen. Und hatte Hinflug gebucht, hatte das Ticket und Rückflug gebucht. Kein Hotel. Der hat die Nacht durchgefeiert, ist am nächsten Morgen zurückgeflogen. In einem ziemlich nach Alkohol riechenden Flugzeug, hat er wohl erzählt.
Weil das und ging meiner Mutter nicht anders.
Ach, die ist auch am Sonntag geflogen?
Die ist an dem Vorabend des Spiels, also von Freitag auf Samstag, mit dem Nachtbus nach Berlin gefahren. Oh. Und hat dann halt auch erst beim Einsteigen festgestellt, mit wem sie da im Bus sitzt. Mhm. Und da waren dann halt auch Leute bei, die dann, also der Busfahrer hat dann irgendwann Durchsagen gemacht, so nach dem Motto, das ist ein Nachtbus, viele Leute fahren hier mit, weil sie denken, dass sie da im Bus schlafen können und morgens dann in Berlin ausgeruht ankommen. Bitte machen Sie diesen Leuten das nicht kaputt. Wohingegen dann Leute da drin saßen und da, hey, ich muss mal pinkeln, und der andere, lass doch laufen. Und solche Sachen, wo du dann irgendwie so, kurzzeitig mal den Humor verlieren kannst, so als Mitreisender,
ja,
der nicht komplett betrunken ist. Und ja, auf der Rückfahrt war sie dann auch Sonntagabend, ist sie dann zurückgefahren, und da waren dann halt auch entsprechende Mengen Eintracht-Fans drin. Aber da hat sie gemeint, da war es recht ruhig, die waren recht kaputt.
Ja, das können wir vorstellen. Ja. Ja, aber das war schon ein Highlight. Unser geschätzter Podcast-Kollege aus Stuttgart, der Erik vom Kinocast, der hat mir auch geschrieben, dass er sich dort doch für die Eintracht auch gefreut hat, obwohl natürlich sein Verein, der VfB Stuttgart, jetzt nicht europäisch spielt. Aber er hatte, glaube ich, auch nicht so großes Interesse daran, dass sie dann durch die Qualifikation und alles mussten. Das fand er jetzt nicht so schlimm.
Tja, das sind ein paar herzliche Millionen für die Eintracht jetzt.
Es lohnt sich wirklich.
Obendrauf, ja. Das ist ganz nett, ja.
Ja, und was die hier Leute erzählt haben, die in Berlin unterwegs waren, die sind dann abends noch so ausgegangen. Also mein Cousin, mit dem habe ich vorhin auch nochmal telefoniert, der meinte, so viele Leute, wie denen abends dann quasi gratuliert haben, also sie sind ja nur Fans, sie haben ja nichts gemacht, außer in der Kurve gestanden und geschrien oder geklatscht oder keine Ahnung was, und natürlich auch Pyrotechnik, also die nicht, aber andere. Also so viele, das sei ihm noch nicht, er meinte bestimmt 70 oder 80 Leute, die auf ihn zugekommen sind, auch von allen Vereinen, alle möglichen, und fanden es total cool und haben sich voll mit denen gefreut und so. Also da war sich Fußball
ja, alle doch sehr Leute, einig. Alle Leute, die nicht Bayern-Fans sind, genau, sind halt in dem Augenblick Fans von Dollar-Verein. Hauptsache nicht die Bayern. So, ja. Genau. Ja. Ja. Und wenn es dann einer schafft, die Bayern da wegzuprügeln und es nicht der BVB ist, dann erst recht, ne?
Ja, genau. Und das ist halt schon. Nee, aber das war. Dann habe ich gestern, hast du das auch geguckt, wie sie in die Stadt. Ich wollte eigentlich nur kurz reingucken.
Und dann zog sich das. Alter,
sind sie schon gelandet? Und dann ging das ewig. Die sind ein Dreiviertelstunde vom Flughafen bis zum Römer gefahren.
Ja, und ich musste meinen singenden Oberbürgermeister ertragen. Der Peter Feldmann da irgendwelche Gesänge anstimmt auf dem Römerberg.
Den Teil habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Ich habe nur bis sie kurz vorm Römer waren quasi geguckt, weil ich dann mit meinen Eltern zum Abendessen verabredet war und dann gegangen bin. Dann komme ich bei denen an, so, wie, ihr guckt nicht? Was gucken wir denn? Na, die Eintracht kommt nach Hause. Und mein Vater sofort zum Fernsehen gegangen. Oh, das habe ich jetzt verpasst, so ein Mist.
Es war schon ganz süß. Also auf dem Römerberg, ein paar von den Ansprachen. Also irgendwann, ich habe gerade gekocht. Meine Freundin saß im Wohnzimmer und hat das so angeschaut. Wir haben es dann immer so abgewechselt. Mhm. Ich habe dann noch teilweise vorm Fernseher irgendwie da die Paprika geschnipselt und so. Aber irgendwann musste man ja dann doch wieder in die Küche. Ja. Und dann meinte sie so, ja, also wir hatten jetzt schon zweimal verdammte Scheiße, dreimal Arschloch, einmal Wichser und irgendwie so verfickte irgendwas. Und also sie hat dann so aufgezählt, was alles schon gesagt wurde auf dem Balkon, so in die Massen runter. Und daneben steht halt Peter Feldmann und Volker Bouffier. Und denkst dir so, ob die das jetzt so geil finden, aber was willst du halt von betrunkenen Fußballern, die einen Pokal gewonnen haben, erwarten,
ja,
was sie da runterrufen. Aber es war ja schon sehr lustig, wie dann Jerome Boateng erklärt hat, wie Rebic.
Bruder, spiel zu lang.
Bruder, machst du Ball lang. Ja, ich gesagt, Bruder, mach ich Ball lang. Das war so,
so lustig.
Kurze Erklärung, wie man einen Pokal gewinnt.
Ja, also.
Ja, war schon nett, ja. Und vor allen Dingen, also die Stimmung in Frankfurt, die ganze Zeit hat man auch hier den Hubschrauber gehört und so, also es war schon echt was los.
Ja, auch an dem Samstagabend muss wohl Autokorso und so viel los gewesen sein, wie.
Ich war mit meinem Einkauf nicht.
Fußball-WM nicht.
Ich war mit meinem Einkauf nicht mal in der Nähe der Innenstadt, ja. Und trotzdem an jeder zweiten Ampel Gehupe und also ich will gar nicht wissen, was da in der Innenstadt los war an dem Abend, aber.
Ja, ich habe nur ein paar Videoaufnahmen gesehen vom Fernsehen halt. Da war echt der Teufel los in der Stadt. Das ist krass.
Ja. Also. Ja, ich meine, 1988 in der Saison 87-88 haben sie zum letzten Mal den DFB-Pokal gewonnen und danach halt auch keine Meisterschaften, nix, kein Titel mehr. Das heißt also, diese Stadt hat sozusagen 30 Jahre auf einen Fußballtitel gewartet. Ja. Das ist schon krass. Also da kannst du das entsprechend verstehen, wie die austicken hier.
Ja. Schön war's.
Ich meine, da war noch nicht mal Wende, gell? Also das
ist krass, gell?
Echt lange her, so.
Stimmt, da gab's noch die DDR.
Ja, und da habe ich auch schon lange, lange noch nicht in Frankfurt gewohnt. Also, und ich bin jetzt echt schon eine Weile hier. Aber ja, das ist lang her.
Krass.
Das sind wahrscheinlich Spieler in Frankfurt, die da noch nicht mal geboren waren oder so, würde ich wetten.
Ja, auf jeden Fall. Da gibt's ja, die haben noch so ein paar Eigengewächse, die sind jetzt Anfang 20. Ja.
Die müssen ja einfach nur unter 30 sein, das reicht ja.
Ja, genau. Ja. Mein Cousin war ein halbes Jahr alt.
Tja. Ja. Ich war schon was älter, du auch. Aber darüber geht's hier nicht. das würde ich sagen, da decken wir den Mantel des Schweigens drüber, denn wir haben jetzt, glaube ich, in dieser Sendung auch genug geredet. Das ist der Ansatz zu einer Abmoderation, wie du vielleicht merkst.
Ja, ich merke das. Ich habe auch schon den Knopf gedrückt.
Ah, fantastisch. Den Hörer bleibt die Aufgabe zu schreiben, wie sie das Pokalfinale erlebt haben und für wen sie gewesen sind. Und natürlich sonstige Kommentare zu den drei Filmen und, naja, vier Filmen, wenn man den ZDF links dazu nimmt. Der einen Serie und unseren Apps und Podcasts und unserem Pokalfinale. Eine Sendung voller Dinge, die ihr kommentieren müsst auf sneakpod.de oder bei Facebook oder bei Twitter. Wir danken fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.